Hallo, ich war auf der ESE in Krakau und das ist jetzt ein kleiner Recap von dem Wochenende. Und ich werde einfach starten damit, dass ich einfach mir das Programm nochmal angucke und schaue, was mir zu den einzelnen Vorträgen wieder einfällt. Und im Prinzip war das ESE-Meeting so ein bisschen so eingeteilt, dass es einmal eher so einen klinischen Teil gab, dann einen wissenschaftlichen Teil oder eine Kombination aus beiden. Denn es gibt neue Richtlinien, S3-Richtlinien, wo dann quasi das Evidenzlevel so zusammengefasst wurde, dass man eine Empfehlung geben kann. Und das war teilweise überraschend interessant. Und ich fange jetzt einfach an mit dem ersten Vortrag. Gianluca Gambrini, Clinical Advantages of Heat-Treated Nickel-Titanium Instruments. Gianluca Gambrini, der hat ja, ist der zukünftige ESE-Präsident und hat ja in der Vergangenheit ein paar Instrumente oder Ideen auf den Markt bringen können, die ganz interessant waren. Jetzt arbeitet er mittlerweile oder macht er Werbung für Edge Endo und man könnte jetzt ketzerisch sagen, dass der Vortrag auch Werbung für Edge Endo war. Er hat dann Vorher-Nachher-Röntgenbilder gezeigt, was mich so ein bisschen an den Stil von Buchanan erinnert, was anscheinend lange so Standard war, wenn man Vorträge im Endo-Bereich hält, dass man da ein Vorher-Nachher-Röntgenbild zeigen kann und das war dann der klinische Fall. Und er hat dann verschiedene Edge-Endo-Instrumente dementsprechend immer gezeigt und das Ganze schön dargestellt. Danach ging es weiter mit Sebastian Bürklein. Der hat dann im Prinzip das Gegenteil gemacht. Er hat auch hat deutlich mehr und interessantere klinische Fälle vorgestellt, aber keine konkrete Instrumentenempfehlung abgeben wollen. Er hat das dann eher mal verpackt in, das ist M-Wire, dann nimm das oder das. Ein Fazit ist natürlich, dass wenn man zum Beispiel einen C-förmigen Kanal hat, ist es schwierig, ein Instrument zu nehmen, das da reinpasst aktuell. Da macht es Sinn, dann mit dem XP-System zu arbeiten, mit Ultraschall und dann die Isthmen aufzubereiten, damit man das überhaupt reinigen kann. Und das ist natürlich ganz interessant. Dann ging es weiter mit einem interessanten Teamvortrag von Anna Arias und Gianluca Policiono. Und im Prinzip geht es auch so ein bisschen um Root Canal Instrumentation. Und eins der Fazit war es tatsächlich, dass bestimmte Standardtests im Endo-Bereich für Wurzelkanalinstrumente werden unter Raumtemperatur durchgeführt. Und die haben sich dann schon lange überlegt, dass es Sinn macht, das mit Körpertemperatur zu machen, weil die Instrumente da anders reagieren. Das Interessante, ich habe zufällig auch, waren ein paar Komet-Leute da als Besucher und die haben gesagt, der TÜV besucht sie ja regelmäßig und wenn da die Norm steht, Raumtemperatur, dann müssen die Raumtemperatur machen, aber lassen sich wahrscheinlich davon inspirieren, dass sie auch Tests in Zukunft unter Körpertemperatur machen. Und das ist schon interessant, dass es manchmal so eine Basic-Sachen gibt, die das Problem da steht. Richtig interessant wurde es dann im Bereich der Irrigation, der Spülung, weil es da, wie gesagt, neue S3-Richtlinien gibt. Ich kann euch leider nicht genau sagen, was der krasse Unterschied zwischen S1, S2, S3 ist, aber S3 ist das beste Level, das wir aktuell haben. Das nächste ist S4. Und effektiv ist es ganz interessant. Da hat ein Martin Mehr aus Gent und danach Hesch auf einer Akte darüber gesprochen. Wir haben eigentlich nur die Evidenz dafür, dass wir Natriumhypochlorid nehmen, dass wir den Smearlayer entfernen, wahrscheinlich mit EDTA. Und das war's. Wir wissen nicht, welche Konzentration, welches Volumen. Es ist auch interessant, es gab in der Diskussion dann auch die Frage, warum nicht Zitronensäure? Und tatsächlich ist das Evidenzlevel für EDTA anscheinend besser, sodass Zitronensäure da nicht erwähnt wurde, obwohl wir wissen, dass Zitronensäure genauso funktioniert. Und wir wissen auch nicht, wie lange, wie viel und alles. Es ist sehr, sehr spannend. Und sogar wurden die dann gefragt in der Diskussion, welche Spülprotokoll nehmen Sie denn persönlich? Und da hat der Hegi Schemisch tatsächlich geantwortet, dass er das wirklich sehr persönlich findet. Denn Hintergrund ist, dass auch selbst an der ACTA jetzt anscheinend nicht mal mehr den Undergrad-Studenten beigebracht wurde, mit Ultraschall oder Schall zu spülen. Das, weil die reine Needle Irrigation evidenzmäßig ausreicht und es nicht genügend Daten gibt oder Fakten, um wirklich eine klare Empfehlung für Ultraschall oder sogar Laser auszusprechen. Und das ist schon interessant, dass da oder schade, dass wir so wenig Daten haben, dass das wirklich, wie soll man sagen, dass es da nichts gibt. Jetzt kann man natürlich auch im Gegenzug sagen, das sind gute Neuigkeiten, weil jetzt kann man immer sagen, dass meine Behandlung war komplett Guideline-konform, denn wir haben einfach nur mit Hypo gespült und das war's. Und ein bisschen den Smear-Layer entfernt. Ja, dann ging es im zweiten Teil rein um die Research-Aspects von Irrigants und Irrigation und Disfection. Und da war zum Beispiel ich werde seinen Namen nicht richtig ausspielen, der Christos Bouzikis, der jetzt wieder in Griechenland ist. Und der hat im Prinzip etwas gesagt, was ich auch immer sehr spannend finde. Ja, in Fällen mit Apical Periodontitis sorgt es dafür, dass wenn die Präparationsgröße einer gleich als 30 ist, hat man automatisch eine größere Erfolgswahrscheinlichkeit. Und das ist natürlich immer sehr, sehr spannend. Bezieht sich auf eine neuere Studie, aber es ist jetzt nichts Überraschendes, denn da haben wir meistens die Biofilme. Die müssen wir mechanisch entfernen und dann macht es Sinn, nicht nur bis zu einer ISO 25 apikal zu gehen. Und wir reden hier von erfolgswahrscheinlich von 53% gegenüber 80%. Also das finde ich schon sehr relevant. Wenn man sich jetzt bestimmte, wie soll ich sagen, etwas ältere apikale Aufbereitungskonzepte ansieht, ist es nichts Neues, dass man dann in mesibukalen Kanälen am oberen 6er bis 35, 40 deshalb geht, ISO eher 04, dann klassischerweise der palatinale Kanal 60-02 und da gibt es so eine richtig schöne Liste, wo man sagt, dass man sogar manchmal obere 1er bis 60-02 aufbereiten muss. Und ich habe auch oft das Gefühl, dass wenn ich eine Revision mache und dann sehe, dass zum Beispiel bei der 40-04er dann richtig die 2-3 Millimeter an der Spitze, die sind dann eigentlich nur noch voll mit Debris, der Rest gar nicht, dass das da auch noch gar nicht gearbeitet wurde oder bei einer 60-02er. Natürlich hat man dann immer die Fragestellung, was mit dem Finisher oder wenn irgendwann kommt SRF, ob das dann, wenn sich das selber anatomisch anpasst, ob das dann noch relevant ist. Aber das ist natürlich interessant. Und dann wurde dann nochmal aufgegriffen, dass es natürlich schön wäre, wenn man mal so ein paar Studien machen könnte, wo man dann wirklich mal A, die Hypokonstellation untersucht, rausfindet, brauchen wir eigentlich EDTA? Das ist ja auch nicht so klar. Und es geht ja dann noch weiter mit, was ist denn mit Hypo und HEDP, also Dual Rinse, diese Continuous Chelation, wie sieht's denn damit aus? Und dann auch natürlich die Frage, macht es vielleicht Sinn, wenn man mit Hypo spült und EDTA dann zum Schluss als Abschlussspülung noch was Drittes zu nehmen, was wir noch nicht haben. Und anscheinend gibt es da Continuous Chelation Bereich auch ein paar interessante Laborprojekte, wo ich aber da gleich sage, okay, wenn es jetzt ein Laborprojekt ist und mit der aktuellen MDR, dann sehen wir frühestens in 5 Jahren ein Produkt. Da muss man sich überhaupt keine Sorgen machen, weil bis dahin hat Duvent so viel Daten, dass die restlichen sich daran erst messen müssen. Der Christos hat auch nochmal dann gezeigt, dass CRX nicht so viel mit dem Biofilm anrichtet und dass je geringer die Hypokonzentration ist, desto länger muss es einwirken. Ja, wo ich mich immer frage, so, ja, Hypo wirkt ja eh eine Weile ein, ob das denn wirklich eine interessante Recommendation ist. Und ich meine, ich habe ja früher auch CRX genommen. Ich habe immer nicht verstanden, warum man CRX auf Biofilm-Modelle packt und dann zeigt, der funktioniert nicht, weil wir machen ja nicht pures CX auf Biofilme, sondern wir spülen erst mit Hypo und dann kommt zum Schluss CX. Ja? Und die Kombination von dem Ganzen ist natürlich interessant. Danach wurde übrigens auch von einem Xenos Petridis viel über Biofilmmodelle gesprochen und was man machen muss, um die zu erreichen. Also sehr interessantes Thema. Effektiv sind die meisten Studien über Biofilme mit E. coli, was ein Monobiofilm ist. Und das ist natürlich vergleichsweise einfach. Und dementsprechend ist es, wie soll ich sagen, immer schwierig, Biofilmmodelle zu untersuchen, weil das anscheinend auch nicht, die sind nicht so einfach herzustellen. Aber da gibt es mittlerweile interessante Möglichkeiten. Am nächsten Tag ging es weiter mit Maciej Caro, ein Zahnarzt aus Krakau, der das Ganze, glaube ich, so ein bisschen auch eingefädelt hat in irgendeiner Form. Ist jemand, den ich auch schon lange kenne und wahnsinnig schöne Vorträge macht. Und es ging um Endo-Restoration in Single Visit Appointments. Also ein Thema, das klinisch relevant ist. Er hatte sehr schöne Bilder und effektiv war so das Fazit. Man kann das Single Visit machen. Ich fand es übrigens ganz witzig, es war ja am Samstag der erste und hatte ganz viel Musik in seinen Videos, so ein bisschen, damit die Leute aufwachen, hat er im Nebensatz erwähnt. Hat auch alle seine Aussagen immer mit Studien unterlegt, etwas, was ich persönlich ja, da mache ich mir tatsächlich aktuell noch nicht die Arbeit für, aber das wäre dann mal eine zukünftige Sache. Und effektiv, dass man mit biochemischen Zieler das Ganze verschließt und wichtig ist, dass man einfach überlegt, wann braucht man einen Stift, welchen Stift. Im Prinzip ist es so, hat man Ferrule und das ist noch ein großer Defekt, macht er einen Glasfaserstift rein, hat er gar keinen Ferrule mehr, dann muss er überlegen, ob er den Ferrule irgendwo herbekommen kann oder einen ganz klassischen Metallstift reinsetzen. Ja, das ist so ein bisschen sein Ding. Dann hat er nochmal über Bleichen gesprochen, was wie er da vorgeht und natürlich gesagt, dass es Sinn macht, immer auch eine Cusp Reduction zu machen, also dass man eine Höckerüberkappelung macht. Interessant war in seinem Vortrag noch der Aspekt, dass er dann ab und zu gesagt hat, dass es Sinn macht, die Kanaleingänge mit Glas und Meerzement abzudecken, weil es dann einfacher ist für den normalen Zahnarzt, der kein Mikroskop zur Verfügung hat, vielleicht eine Revision durchzuführen. Wobei er aber auch eher empfiehlt, im Zweifel das mit Composite zu machen, so eine Art BAföG oder vielleicht sogar mit Fiber Reforced. Und das ist natürlich interessant, diese Sandwich-Technik. Ich persönlich mache ja so mit Glas und Meerzement relativ wenig. Es läuft eher bei mir ab, sodass es mal interessant wäre, sowas zu machen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, okay, wenn, dann müsste es auch dann wieder ein relativ helles, weißes, opaker Glas- und Meerzement sein, kein dentinfarbener, denn die sind dann auch wieder nicht so leicht zu entfernen und dann bin ich dann eher bei einem Komposit, weil mittlerweile mache ich das so, dass ich die Wurzelkanaleingänge transparent abdecke, dann eine weiß-opake Schicht über den ganzen Pulperboden ziehe, dann mit dem EverX Flow das quasi abdecke mit dem Balk und dann nochmal eine weiße Schicht drüber mache und dann erst mit dem Dentin arbeite. Hintergrund ist, dass tatsächlich, wenn man mal in eine transparente Balkschicht reinbohrt, sieht man tatsächlich, wenn man nichts weiß-opakes auf dem Boden hat, ist alles bloß schwarz und man muss dann sich wirklich konzentrieren, dass man in der richtigen Stelle bohrt. Was, glaube ich, ohne Mikroskop und ohne Fluoreszenz sehr challenging ist. Ja, er findet auch tatsächlich das ganze Thema Sandstrahlung extrem wichtig, dass das was sehr Entscheidendes ist. Und würde ich auch sagen, es macht einfach Sinn, seine Steps, also möglichst wenig Termine haben für die Endo, wenn möglich. Bei mir ist es ja so, ich finde es ja trotzdem noch so eine Challenge, Molane einer Sitzung fertigzustellen, besonders wenn Priendo drin ist. Und wenn kein Priendo notwendig ist, dann kann man es schaffen, wenn es jetzt nicht irgendwelche, sagen wir mal, kleinen Probleme gibt. Und ich fand es eigentlich, also im Prinzip war Marcie der beste Vortrag auf der ESE aus klinischen Gesichtspunkten. Und danach kam Stefan Simon. Stefan Simon ist ja mittlerweile nicht mehr anscheinend an der Uni tätig, sondern hat jetzt seine eigene Endokrinakademie, was auch sehr spannend ist. Und er hat eine Studie gemacht zum Thema Sealer und da sollte er den neuen BioRoot Flow Sealer von Septodont mit dem BioRoot RCS vergleichen und das war eine multizentrische prospektive Studie, also eine Sache, die schon interessant ist und die hat dann auch so ein bisschen dafür geworben, dass es auch okay ist, zusammen mit einer Firma eine Studie zu machen, weil man kann ja selber da viel beeinflussen. Das einzig Doofe, was er gesagt hat, ist, dass eine Studie, wenn die Ergebnisse schlecht sind, nicht veröffentlicht. Der würde am liebsten mal ein Journal machen, wo nur Misserfolge drinstehen und der glaubt, es hätte auch einen wahnsinnig guten Impact-Faktor, weil das die Leute richtig interessiert. Und interessant ist, dass die Studie, wie gesagt, sowohl mit Wurzelkanalspezialisten als auch mit General Dentists gemacht wurde und da im Prinzip ein gutes Ergebnis rausgekommen ist. Ich habe so auch auf der ESE ein, zwei kritische Stimmen gehört, dass wenn man die beiden Sealer, wo man ja weiß schon, dass die wahrscheinlich gut sind, vergleicht, braucht man 5 Jahre, bis man dann wirklich ein Ergebnis rausfindet, dass ein Unterschied da ist. Aber immerhin gibt es eine Studie zu den ganzen Sachen. Und deshalb bin ich dann immer ganz froh darüber. Stefan Simon hat am Anfang auch noch gesagt, dass er leider nichts mehr zur vitale Pulpertherapie, Pulpcapping machen kann. Und das ist natürlich so ein bisschen schade. Dafür war er lange Zeit bekannt. Und danach kam ja meine persönliche, also ich mag ja die Josette Camilleri, die dann so ein bisschen den catchy Titel hatten, Obduration Reality versus Instagram. Sie hat gar nicht so viel von Instagram gezeigt, aber es ging darum, dass, und daran hat auch, das hat auch nochmal der Leo danach aus Helsinki betont, dass der biochemische Sealer, der Calcium-Silikat-basierte Sealer, ein Füllkörper ist. Ja, es kann nicht als Sealer betrachtet, sondern weil der relativ viel Räume einnimmt und deshalb füllt man damit wirklich die Wurzelkanäle. Und interessant war, dass Josette in ihrem Vortrag erwähnt hat, dass sie das Gefühl hat, dass gerade die biochemischen Sealer auch eher für Puffs sorgen. Und natürlich wissen wir, dass es kein Problem ist. Dann hat sie auch gleich mal rausgepickt, dass interessanterweise ja der sowohl BioRoot als auch BioRoot Flow Klasse 3 Medizinprodukte sind, also die implantierbar sind. in den Knochen. Und was dann sagt, dass man legalen Puff machen darf. Ich denke, Puffs sind kein wirkliches klinisches Problem. Die sehen richtig scheiße auf dem Röntgenbild auf, besonders wenn es so nur Riesenteile sind. Und das führte, und dadurch, dass die sich ja nicht abbauen, bleiben die ewig da. Aber das ist interessant, dass es da eine interessante Diskussion gibt, wie kann man diese Puffs so ein bisschen reduzieren. Ich finde das auch immer schwierig, wenn zu viel Puffs da sind, dann sieht das halt richtig kacke aus. Mein Tipp, der mir ja geholfen war, war ja einfach die Autofit Gutta-Percha in M, FM oder MF zu haben, wobei die, also es steht für Fine Medium, wenn man es bei Aera bestellt. Das war ein Tipp von Oskar von Stetten aus dem Podcast. Und da reduziert es tatsächlich die Puffs, weil ich den quasi auf die richtige Länge kalibriere und dann ist es besser, aber trotzdem gibt es manchmal Puffs und manchmal auch, wenn man es eigentlich nicht haben wollen würde. Was ich interessant fand in der Diskussion dann war tatsächlich, dass Gisette gesagt hat, es gibt ja keine Evidenz so richtig für die Spülung, aber in ihren Augen macht es materialmäßig Sinn, wenn man mit einem biokeramischen Sealer arbeitet, als letzte Spülung steriles Wasser zu nehmen. Interessanterweise hat sie gesagt, kein Kochsalz, weil das wissen sie aus den MTA-Studien, dass das Kochsalz und MTA sollen sich irgendwie nicht so gut vertragen. Sie ist da nicht näher drauf angegangen. Ich habe auch mal vor Jahren einen Workshop bei ihr gemacht und da hat sie zum Beispiel gesagt, man soll MTA nicht mit etwas Sauren abdenken, weil das MTA-Interface schädigt. Man kann sich bei allen Sachen immer fragen, wie weit ist das wirklich klinisch relevant? Und dann war auch immer die Frage, wann macht es eigentlich Sinn, das Ganze zu füllen? Macht man, ist ja die ewige Frage, macht man zum Beispiel nach der EDTA-Spülung, wenn man die macht, nochmal eine Hypospülung oder Kochsalzspülung oder jetzt eine sterile Wasserspülung? Ich könnte mir vorstellen, dass steriles Wasser interessant sein kann. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich jetzt, die ESE ist ja schon jetzt 7 Tage vorbei, dass ich da jetzt sage, das ist jetzt eine Sache, da muss ich mich sofort drauf stürzen. Da habe ich mich eher auf was anderes gestürzt, aber dazu komme ich gleich. Es gab nämlich als nächsten Aspekt am zweiten Tag den Teil regenerative Endodontie. Ja. Da hat die Tugbar Türk wahnsinnig viele Fälle gezeigt, wo sie Revaskularisation macht und gezeigt, früher mit Triple Mix, jetzt nur noch mit Calciumhydroxid. Und sie arbeiteten teilweise mit Blutkonzentraten wie PRP, PRF und PRG und PRGF, wie sie alle heißen. Also wahnsinnig spannend. Ich finde, für die normale Praxis, die keine Implantate macht, ist das kompletter Overkill, weil einfach so, also auch bei so einem Kind die Vene zu finden und dann Blut abzunehmen, no way. Es erinnert mich ein bisschen immer an den Podcast mit Frederik Kaufmann, der gesagt hat, dass Hyaluronsäure da interessant ist. Das wäre mal eher praktikabel, wenn man dann sagt, wir nehmen jetzt anstatt PRF Hyaluronsäure, weil das die ähnlichen Effekte hatte. Aber dazu hätte ich mal eine clevere Frage stellen müssen. Ich finde ja diese ganze Regen-Endo-Sache immer wahnsinnig spannend. Tatsächlich in den 2 Jahren meiner eigenen Praxis hatte ich da keine einzige Indikation dafür. Das waren alles Zähne, da war das Wurzelwachstum schon so weit, dass die Regen-Endo keinen zusätzlichen Benefit gebracht hätte, außer dass es ein weiterer Termin gewesen wäre. Und ich sage, mein letzter Regen-Endo-Fall liegt auch schon gefühlt 5 Jahre zurück. Und deshalb bin ich da immer ein bisschen zwiegespalten mittlerweile. Ich meine, sag mal, wenn die in sehr, sehr frühem Stadium sind, wenn es wirklich ein Trauma mit gefühlt 6, 7, 8 gab, dann macht Vegan Endo durchaus Sinn, aber ist natürlich besonders challenging, dieses Alter. Und sobald es drüber ist, kann man sich echt fragen, ob man nicht einfach das Margari, und das war auch so ein bisschen ein kleiner Punkt in Diskussion, ob man nicht einfach den Margari-Approach nimmt, einfach eine Art Apexifikation, MTA-Plug, Bioceramic Putty-Platt und dann einfach das ganz voll mit Glasfasermaterial knallen. Also Margari packt ja dann teilweise in diese Zähne 2, 3 Glasfaser, klassische Glasfaserstifte rein und hat das ja nachuntersuchen lassen, ihre Fälle, und die Erfolgsrate kann sich sehen lassen. Dann ging es weiter mit einem Anibal Diogenesis aus San Antonio, USA. Der hat was Spannendes erzählt und effektiv, wie soll ich sagen, hat gesagt, dass die in San Antonio sehr spannende Patienten haben, die dann teilweise, haben sie was von Revaskularisation gehört, sind und wollen dann zum Beispiel kein Gutta-Percha-Material haben, sodass sie dann auch bei Erwachsenen revaskularisieren. Und da ist es dann schwierig, manchmal die Blutung so richtig anzuregen. Also haben sie dann irgendwie den Apex auf 60, 70 geöffnet und sind dann mit so einem Endo rüber, was eine schöne Blutung induziert hat. Ja, was natürlich rein, ich meine, okay, wir wissen mittlerweile, dass sowas theoretisch gemacht werden kann, wir wissen nicht, wie viele Fälle da vorher schiefgegangen sind. Also das ist schon, naja, interessant. Aber anscheinend sind die sehr gut informiert, lesen wissenschaftliche Paper zu dem Thema und sind nochmal die Stufe hoch 2 über den Google-Patienten, den ich ja eigentlich mag. Wenn die sich so ein bisschen informiert haben, ist es ja okay. Ja. Und sein Thema war eigentlich Preserving Pulp Vitality und der hat ja angefangen, im Prinzip, indem er gesagt hat, dass er 99% eigentlich Endo macht. Und das finde ich natürlich immer ein bisschen schwierig, weil dann kommt dann auch gleich die Klischee-Diskussion. Er hatte natürlich einen Traumafall, wo sie dann auch ein DVT gemacht haben und alles sehr schön aussah. Und dann ging es so ein bisschen die Frage, wie erfolgreich ist dann zum Beispiel eine Pulpotomie? Und da fand ich, das ist etwas rausgekommen, was ich spannend fand, dass wenn es symptomatisch ist bei einer Pulpotomie, also Richtung irreversible Pulpitis, hat man eher 84% Erfolg und wenn es asymptomatisch ist, sind es 91% Success. Und je offener der Apex, dann ist es sogar nochmal besser, dann sind es sogar 96% Success. Also bei Jungpatienten ist das einfach voll der Renner und es geht bei älteren und symptomatischen auch, aber man verliert ein bisschen Erfolg. What a surprise. Ja, natürlich hat er gesagt, man hätte natürlich gerne biologische Marker, die klar sagen, dass eine irreversible Pulpitis, so ähnlich wie ein Schwangerschaftstest, dass man das einfach dann ins Pulperblut hält und dann ein Ergebnis bekommt. Wo ich mir dann immer sage, aus der praktischen Sicht ist es ein rein wissenschaftliches Thema, dass man dann eher macht, wir machen hier den Schnelltest, gucken, was das Ergebnis sein wird, gucken, ob das mit dann später mit dem Ergebnis übereinstimmt. Ich würde davon nie abhängig machen, ob ich eine Pulpotomie mache oder nicht, weil ich meine, kann falsch positiv sein. Der wird auch nicht so günstig sein, den wird man nicht für 2,50 Euro bekommen. Das wird eher im Bereich 20, 30 Euro kosten. Ja, lohnt sich also für die Praxis vom Workflow gar nicht, ja. Und man hat ja immer das Gefühl, dass man damit entscheiden könnte, macht man eine partielle Pulpotomie oder eine volle Pulpotomie, ja. Sprich, man bräuchte dann vielleicht noch zwei, dass man erst eine partielle macht, den Test macht, dann wartet, okay, ist noch irreversibel, dann machen wir jetzt eine volle Pulpotomie, machen dann nochmal einen Test. Dann wird's ein bisschen strange, kann man sagen. Naja, jedenfalls, Ende vom Lied ist, es wurde vorher auch noch darüber gesprochen, dass es Sinn macht, das Ganze mit MTA zu decken als Calciumhydroxid, weil MTA besser funktioniert. Ist ja auch eine lange Diskussion, obwohl es da keine klare Empfehlung dazu gibt. Was ich so ein bisschen klischeehaft fand von dem, dass er sagt, ja okay, wenn der eine Arm nur 84% Success hat und ich aber mindestens 91% Erfolg habe mit meinen vitalen Endofälle, was mache ich denn natürlich? Ich nehme denn die 7% Erfolg und mache immer eine Endo. Ich dachte so, oh, Klischeekeule schlägt zu. Der Endotyp, der eigentlich für Pulpererhaltung stehen sollte, macht nicht die Pulpererhaltung, weil die Erfolgsrate dann minimal besser ist. Also würde man das klinisch groß sehen. Ja, also finde ich dann immer schwach, wenn man oder echt doof, wenn man sich dann da vorne hinstellt und dementsprechend ein vitaler Pulpertherapie-Vortrag halten soll und dann am Ende sagt, man macht es eigentlich gar nicht. Das ist so ein bisschen ein Problem, dass es da nicht so viele Leute gibt, die das ernsthaft machen. Hat dann noch natürlich nochmal gezeigt, wie ja Revaskularisation das Protokoll macht. Und das aber eigentlich Spannende und deshalb hat sich dann für mich die SE schon wegen dieser Information gelohnt, war, da haben sie gesagt, wie sie die Leute behandelt haben während Corona. Und zwar haben sie da möglichst wenig Aerosol nehmen können, konnten also keine Endung machen bei irreversiblen Pulpitis und haben eine Pulpotomie gemacht. Und als zusätzliche Sache haben für 5 Minuten Dexamethason-Flüssigkeit, 4 Milligramm oder 6, auf via Pellet auf die Pulpa gedrückt. Und das ist spannend. Die hat dann in der Diskussion gesagt, dass es irgendein TNG-F-Alpha-Wert, who cares, um 80% reduziert. Und die hat auch da schon ein paar Daten gesammelt, die er noch nicht veröffentlicht hat. Das wird also spannend, denn das ist ja immer das große Ding. Wenn wir natürlich, denn ich kenne ja mittlerweile Dexamethason, 4 Milligramm als Tablette und habe sie ja auch mal eine Zeit lang als Spüllösung gehabt. Das ist natürlich sehr, sehr interessant, wenn wir etwas haben, was wir dann noch zusätzlich auf die Pulpa zwischendurch geben und es irgendeinen Effekt hat, was positiv ist. Und wir wissen ja auch, dass teilweise in Corona Leute propagiert haben, einfach nur Dexamethason zu spritzen als Schmerzreduktion. Und das ist ja auch interessant. Naja, Ende vom Lied ist, ich habe mir jetzt 4 Milligramm Dexamethason nochmal in der Apotheke geholt und werde das bei der nächsten Pulpotomie einfach mal anwenden, denn falsch wird es nicht sein. Zum Schluss gab es nochmal ein Research Expect, Tissue Engineering von Matthias Wildbiller. Und dann auch nochmal eine Nastran Meshi hat auch zu dem Thema gesprochen. Effektiv ist es natürlich cool, dass dann irgendwann wahrscheinlich die Pulpa in irgendeiner Form regeneriert werden kann. Aber das ist alles noch sehr Zukunftsmusik und sehr wissenschaftlich geprägt. Ich finde das natürlich cool. Ich glaube, mein persönliches Fazit ist, man muss die Leute darauf trainieren, dass einfach die Pulpa erhalten, wenn es sinnvoll ist, gerade im Traumabereich. Und aber gleichzeitig nicht so sehr den Vitalitätstest zu over
judgen und dann funktioniert das Ganze. Ja. Übrigens, noch ein paar Worte zum Schluss. Ich habe das Ganze, manchmal mache ich mir den Spaß und poste dann immer ein paar kleine Sachen, ein paar Kommentare dazu auf Instagram und das löst tatsächlich bei manchen Leuten etwas, was die Gen Z schön FOMO nennt. Also Fear of Missing Out. Tatsächlich würde ich mir keine Sorgen machen. Also Krakau lohnt sich auf jeden Fall, ist eine schöne Stadt. Es lohnt sich da hinzugehen und ja, lieb zu haben. Was mein absolutes Highlight war, war tatsächlich eigentlich nicht der Kongress an sich, sondern Leute, die ich da kennengelernt habe. Dank Dan aus Zürich habe ich einen Olivier kennengelernt, der zum Beispiel lange in Berlin studiert hat, lange in Zürich an der Uni war und Endo macht Komposit und das war schön, sich da auszutauschen mit ihm und so eine coole Erfahrung haben, auch mit Dan mal in Ruhe zu quatschen. Das war auch eine sehr schöne Sache. Und mein persönlich kleines Highlight war ja, ich habe Julien Lepins kennengelernt, der jetzt mittlerweile auch in der Schweiz ist, in Genf. Und der hatte auch dennoch an der Studie teilgenommen von Stefan Simon zum Thema Beirut Flow. Und das war echt interessant, sehr down-to-earth Mensch. Ist ja effektiv die Nachfolger von Professor Gretchen. Das waren eigentlich meine wahren ESE-Highlights. Und es war ein bisschen schade, dass tatsächlich insgesamt nur 12 Deutsche da waren. Die größte Gruppe war natürlich Polen und da kam, glaube ich, Litauen und sowas. Also es lohnt sich auch, zu diesen kleinen Meetings zu gehen. Mit 350 Leuten oder so war das eigentlich ganz gut besucht. Alles ganz relaxed. Deshalb wünsche ich euch noch viel Spaß und wir sehen uns auf der nächsten ESE. Die wird in Paris sein, irgendwas Anfang September. Lustigerweise habe ich auch vor kurzem auf Erinnerung bekommen von meiner ersten ESE, die alle immer im September sind, klassischerweise von Brüssel, da war ich glaube ich zum ersten Mal auf der ESE, dann auch in Budapest, in Wien und das sind alles immer sehr interessante Sachen gewesen. Deshalb, ihr seht mich auf der nächsten Veranstaltung auf der DGT-Team und bis dahin, tschüss.